Die ersten 5 Minuten dieser Folge werden euch präsentiert von Tonproblemen. Tonprobleme machen das Leben nicht leichter. Aber keine Sorge, nach 5 Minuten wird's besser.
Grüß Gott und herzlich willkommen.
Grüß Gott, Moment, da muss ich sofort einhaken. Nochmal.
Herzlich willkommen zum 1000 Fragen Podcast. Hier mit den Fragenbeantwortern Leo und Corbinian. Wir sind wieder hier.
Hör auf, das war davor besser. Nochmal.
Okay. Hi, wir sind Corbinian und Leo und wir wollen Fragen beantworten.
Hi Corbinian, wie heißt denn dieser Podcast?
1000 Fragen.
Super. Jetzt haben wir alles abgehakt. Das lasse ich jetzt durchgehen. Nach 4 Versuchen können wir den jetzt durchgehen lassen. Der erste war der beste, aber Corbinian hatte nicht aufgezeichnet.
Ja, ich habe ihn leider nicht aufgezeichnet. Über was wir trotzdem gesprochen haben. Ich hatte gesagt, Leo hat eine venezianische Maske auf. Daraufhin hat er ja gesagt, hä? Und dann habe ich gesagt, Maskenpflicht. Und er hat gesagt, ach so.
Ja, dann habe ich gesagt, es ist viel zu früh, um über sowas zu scherzen. Und ich bin noch überhaupt nicht in der Verfassung, weil es in meinem Zimmer 84.000 Grad hat.
Und dann habe ich erzählt, vorhin hatte Leo zu mir gemeint, er muss sich jetzt erstmal ein T-Shirt anziehen, bevor er die Webcam anschaltet. Ja. Und das war so die Zusammenfassung.
So, und dann er so, Ja, so war das.
Verrückt. And I was like, what?
Ja. Und ich glaube, mein Mikro ist noch viel zu krass eingestellt. Wieso ist das denn so? Ich glaube, so ist besser.
Man merkt, wir sind auch so ein bisschen nachlässig geworden jetzt so in der Corona-Zeit. Wir sind nicht mehr,
wir sind so ein bisschen durcheinander. Ich habe heute seit März das zweite Mal eine Hose ohne Stretchbund angehabt. Also ich hatte, eine Jeans quasi.
Ja.
Ja. Das zweite Mal in 2 Monaten.
Und sonst nur Jogginghosen quasi oder Badehosen.
Badehosen, genau, sowas. Sonst nichts. Und was soll ich sagen?
Keine
passt,
Hose auch.
Es passt mir nicht mehr. Ich habe so viel gegessen. Es ist wirklich schlimm. Es wird Zeit, dass das Fahrrad kommt. Es ist übrigens immer noch nicht da für die Leute, die sich fragen. Es ist die Hölle. Es ist wirklich die absolute Hölle.
Ich frage mich tatsächlich, ob es viele unserer Zuhörer gibt, die so Fans dieser Storyline sind. Die so wirklich wissen wollen, wie es da mit dieser Fahrradgeschichte weitergeht.
Das ist die absolute Hölle. Du glaubst nicht, durch was für eine Hölle ich die letzten Tage durchgegangen bin. Ich war in einer Warteschlange, die hat 3 Stunden gedauert. Und dann, als ich von Position 109 auf Position 7 hochgekämpft hatte, bricht die Verbindung einfach ab.
Ach, ein Telefon. Callcenter oder was?
Ja, genau. Es ist die Hölle. Es ist die absolute Hölle. Und es ist kein Ende in Sicht. Also das Fahrrad.
Ja, hättest du vielleicht doch lieber gleich diesem aggressiven Fahrradhändler vom Anfang. Hättest du dem gleich lieber das Fahrrad abgekauft, dann wärst du jetzt wahrscheinlich schneller gewesen.
Es ist so scheiße. Och Gott.
Aber momentan musst du ja eh nirgendwo hinfahren.
Ja.
Wirst du eigentlich dann auch so ein Radfahrer, der auch so Radanzüge, der so ganz anliegende Anzüge mit Werbung drauf anzieht?
Das ist wirklich der Inbegriff der Spießigkeit, meiner Meinung nach.
Und eine schnelle Sonnenbrille.
Das werde ich niemals in meinem ganzen Leben, werde ich mir so eine enge Radfahrerhose und sowas und so ein bescheuertes Oberteil anziehen. Niemals in meinem Leben. Das ist wirklich, also dann ist es vorbei.
Das finde ich schon mal sehr beruhigend.
Dann ist es wirklich vorbei. Also es gibt ja auch Leute, das habe ich schon gesehen im Fitnessstudio, die sich sowas anziehen, wenn sie so Spinning-Classes machen. Also so, das ist quasi so ein Rennrad, aber stationär. Und da ziehen die sich dann solche engen Klamotten an, wo ich mir echt denke, hallo, habt ihr den Schuss nicht gehört? Naja.
Was ich halt überhaupt nicht verstehe bei solchen Spinning-Classes, also ich habe noch nie an einer teilgenommen, aber so wie ich das verstehe, da sitzen die Leute auf so einem fest installierten Fahrrad, hast du ja gerade gesagt, und treten die Pedale. Ja. Aber so wie bei so anderen Kursen, wo ja wirklich Übungen vorgeturnt werden und so weiter, sitzt da vorne ja jemand auch noch, der da so vorradelt quasi. Aber was genau sagt der denen dann? Ist das dann so ein Vorruderer, so einer, der so ein Trommler quasi?
Das ist eigentlich nur so ein Motivator.
Der macht nichts anderes, der muss keine Skills vermitteln in dem Sinn.
Nö, ich meine, im Endeffekt musst du ja auch nichts machen.
Ne? Naja, du musst halt möglichst schnell versuchen, da ins Fahrrad reinzutreten.
Ja, aber das ist ja ganz komisch, weil das wird ja quasi auch so eine Bergstrecke simuliert und dann wird das Fahrrad mal schwerer geschalten und auch wieder leichter geschalten und wenn es dann quasi bergauf geht, dann wird es schwerer geschalten und dann sagt dieser Typ quasi los, auf geht's. Aber das müssen wirklich die heftig trainiertesten Typen eigentlich sein, weil wenn die das mehrmals pro Woche also machen, also nicht nur zweimal, sondern halt wahrscheinlich täglich auch noch. Oh mein Gott. Naja, ich habe echt Schiss, dass meine Aufzeichnung gerade viel zu laut ist. Wenn das so ist, dann tut mir das sehr leid.
Ja, sollen wir mal eine kurze Pause machen?
Mal dann probieren? Ja, ja. So, das war doch jetzt besser und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ich habe meine Tonprobleme, ja doch, die sind merklich. Diese Spur sieht merklich normaler aus.
Das freut mich. Wir hatten schon lange keine Tonprobleme mehr, oder? Das kam schon echt länger nicht mehr vor.
Ja, also wie du am Anfang gesagt hast, wir sind ein bisschen fauler geworden und wir wurden einfach auch nicht mehr herausgefordert. Wir waren zu bequemlich.
Ja, aber jetzt holt uns das ein. Unsere jetzt holt Faulheit uns das ein. Genau, holt genau. uns ein. Ja. So ein bisschen ja. wie in der 11. Klasse, wenn man Latein dann Großlatinum ablegen will und man hat ja. nie Vokabeln gelernt. Man weiß immer noch nicht, was der Ablativ Absolutum ist. Leider ja. nicht.
Genau, und dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, weil ich nicht weiß, was das ist. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit den Fragen, oder?
Ja, starten wir mit den Fragen. Du hattest gesagt, du hast eine Frage der Woche. Das würde mich doch mal interessieren.
Es ist ein großes Thema anscheinend auf Gute Frage. Es wird auf der Startseite empfohlen.
Ja.
Und wir hatten es noch nicht behandelt. Und deshalb würde ich jetzt sagen, müssten wir mal drüber sprechen. Und zwar, wie ist deine Meinung zu Germany's Next Topmodel? Germany's Next Topmodel ist sehr umstritten. Ich schaue es selbst ab und zu an und möchte wissen, was so schlimm daran ist, außer dass manchmal Szenen und Aussagen falsch oder überspitzt dargestellt werden. So, und dann kann man abstimmen zwischen fünf Dingsbums. Germany's Next Topmodel ist sehr schlimm, Germany's Next Topmodel ist unterhaltsam, ich mag Germany's Next Topmodel nicht, naja, ich bin ein großer Fan. Es haben 120 Leute mitgemacht tatsächlich bei dieser Abstimmung. Das ist ja fast schon repräsentativ.
Bist du ein Fan?
Nein.
Okay, ich kann mich auch nicht als solchen bezeichnen. Ich glaube, ich habe ein paar Ausgaben gesehen, ich habe ein paar Episoden gesehen aus verschiedenen Staffeln. Mhm. Immer mal wieder quasi, nicht weil ich das selbst eingeschaltet habe, natürlich nicht, sondern
Was soll denn das heißen?
Naja, wie das halt so ist, man kommt halt zu Freunden und Bekannten und da läuft es halt im Fernsehen.
Aha. Mhm. Na gut, okay, ja, und?
Ja, und ich habe da, also ich sehe ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu jeder anderen Art von Reality-TV. Für mich,
ja, das stimmt.
Ist das einfach, das stimmt, ja. Das ist einfach normales und ich muss ganz ehrlich sagen, auch relativ langweiliges Reality. Also, es ist jetzt kein Too Hot to Handle. Hast du das gesehen? Das gibt's bei Netflix.
Nee, aber das schaue ich mir jetzt auch nicht an.
Ja, aber das ist dann wenigstens richtiger Trash. Es ist so
ja,
ein bisschen,
ich weiß schon, was du meinst, ja.
So ein bisschen Trash, so ein bisschen Promi-Faktor durch Heidi Klum und dann ist hier auf einmal nochmal, keine Ahnung, Ralf Lauren oder so und dann war es das so.
Aber ja, durch diese Casting-Geschichte und Heidi Klum eben und Topmodel will es auch immer so ein bisschen Seriosität wahren und kann nicht komplett so abrutschen wie so ein Big Brother oder eben Temptation Island oder jetzt auch Promis unter Palmen ganz aktuell, wo es dann wirklich, wo die Leute sich für nichts mehr zu schade sind und dann auch tatsächlich einfach in eine Sprache verfallen, wo du dir denkst, wo sind wir denn hier gelandet so? Das stimmt, das passiert bei Germany's Next Topmodel nicht.
Und aber aber im Endeffekt basieren ja diese Art von Shows alle auf demselben Prinzip. Das sind ja alles Sozialexperimente. Genau. Es werden Leute zusammengesteckt, von denen vorher Redakteure und Hobbypsychologen entschieden haben, ja, in denen schlummert so ein gewisses ja. unterhaltsames Potenzial dahingehend, dass die nicht dafür gemacht sind, also dass die wahrscheinlich besonders manipulativ sind, dass die
ja, so eine narzisstische ein Störung haben. Psychopathisch, genau, psychopathisch, egoistisch und so, oder über ehrgeizig, wie es ja jetzt im Fall von Germany's Next Topmodel aktuell ist. Das war aber lustigerweise ja überhaupt nicht die Diskussion, als Germany's Next Topmodel so noch neu war. Das ist ja mittlerweile in der 15. Staffel.
Ja, und ich frage mich auch wirklich, wird es wirklich ein Germany's Next Topmodel geben? Weil ich glaube am Anfang wurde das wirklich so verkauft, ah ja, Heidi Klum, die ist jetzt auch so 30 Jahre alt, ja, die muss jetzt auch mal aufhören. Aber die ist immer noch die fucking erfolgreichste von den allen.
Ja.
Also nach 15 Staffeln, also muss man sagen, wird vermutlich auch die nächsten 15 Jahre Heidi Klums Germany's Topmodel bleiben.
Ich frage mich auch, wie lange die das noch machen will und ob die dann irgendwann quasi abgelöst wird von, weiß ich nicht, Sophia Thomalla oder so.
Ja, oder Lena Gerke halt. Lena Gerke ist ja so ein bisschen ist das, was
die einzige, ja genau, die erste Gewinnerin und die einzige, die sich tatsächlich so ein bisschen auch diesen ja Model-Prominenten-Status irgendwie halten konnte.
Das ist ja dieses Phänomen bei allen Castingshows. Also bei DSDS hattest du natürlich diesen Alexander, der dann irgendwie noch als Musical-Darsteller was war das, König der Löwen noch, nee, oder Tarzan noch einigermaßen Erfolg hat, und Daniel Kübelböck, gut, der ist tot. Ansonsten hast du noch dann Popstars oder so, hattest du noch No Angels, die erfolgreich waren, aber ansonsten ist es quasi immer die erste Staffel, die kann doch einigermaßen.
Ja, und was ist jetzt mit Pietro Lombardi zum Beispiel? Der ist wesentlich später bei DSDS gekommen. Aber da schweifen wir ab. Im Allgemeinen stimmt es ja, was du sagst. Aber trotzdem, die ist ja trotzdem noch was Wahres dran an dieser Frage, oder zumindest etwas, was hier komischerweise nicht erwähnt wird, was aber eben am Anfang auch immer gesagt wurde, und zwar, dass Jeremy Sex Topmodel, anders als jetzt zum Beispiel bei DSDS oder so, tatsächlich so ein, ja, wie soll ich sagen, dass er halt ein falsches Frauenbild eventuell propagiert wird und falsche Körpermaße propagiert und eben schon jungen Mädchen in dem jüngsten Alter quasi sagt, hey, ihr müsst so krass auf euer Äußeres achten und so weiter. Und das ist ja schon da stärker als jetzt bei, weiß ich nicht, das Supertalent oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, aber das ist ja auch die Frage, aber da müsste man natürlich so eine grundsätzliche Diskussion anfangen, ja, also klar, da müsste man, aber das liegt ja nicht nur an der Sendung Jeremy's Next Topmodel, sondern es liegt ja auch an dieser Modebranche im Endeffekt, die ja auch solche, die eben genau Leute möchte, die so aussehen. Ja, also ist es denn im Endeffekt, was Jeremy's Next Topmodel macht, ist, die haben das ja nicht erfunden, sondern letztendlich bestätigen die das ja.
Ja, schon. Nochmal. Aber zum Beispiel hast du dann noch so einen verstärkenden Faktor durch Heidi Klum, die eben sagt, wenn zum Beispiel, also ich bin aktuell aufgrund von Corona da tatsächlich ein bisschen drin, die dann tatsächlich jeden Durchschein einer Kandidatin von Charakterstärke so ein bisschen abtut mit, ja, das brauchen wir hier nicht. Hör auf damit, halt dein Maul und schau gut aus. So. Und sobald irgendwie eine dieser Kandidatinnen sagt, oh, das finde ich aber irgendwie nicht so, und dann heißt ja, das ist unprofessionell, du sollst einfach nur dastehen und dich fotografieren lassen, so. Das halte ich schon für problematisch.
Heidi Klum, die Zuhälterin der Modebranche. Ja, wobei, die ist wobei wirklich halt echt so eiskalt, die ist so ein eiskalter Person, ich glaube, die hat, wenn es eine Person nicht, gibt im deutschen Fernsehen, die einen Pakt geschlossen hat mit dem Teufel, an der Stelle Shoutout an Michi Mauder, unseren Satanismus-Experten, dann ist das doch Heidi Klum, oder?
Ja, aber zum Beispiel finde ich es jetzt ganz lustig, in dieser aktuellen Staffel, hast du da irgendwas von gesehen? Nee, ne?
Doch, ich habe was gesehen und das fand ich besonders erschütternd. Da mussten die so ein Gespräch führen mit einem Promi-Reporter. Und dieser
Promi-Reporter, das meinte ich, genau darauf wollte ich hinaus. Ehrlich? Genau das. Ja, genau.
Und dieser Promi-Reporter, der hat, das ist eines mir in Erinnerung geblieben, der hat mit denen so Gespräche geführt und danach mussten die irgendwie mit so. Dann hat er jedem von denen hat er so einen Hashtag gegeben. Und die eine, und das tat mir besonders leid, die hat dann irgendwie das Hashtag No Personality und musste dann mit dem Hashtag No Personality irgendwie so über den Lauf stehen. Das war so ein krasser Pranger.
Das war so bescheuert. Also, aber genau das meine ich. Das war ja irgendwie so ein Red-Dude oder so. Ich hab den da, weiß ich nicht, der wurde da so als die absolute journalistische Koryphäe verkauft. Der hat irgendwie Sport studiert und war dann noch an der Makromedia oder sowas. Also so eine Privat-Medien-Uni. Und ist halt jetzt bei Red oder TAF oder so. Und der hat die dann so interviewt und da war ja diese Tätowierte, dieses extrem tätowierte Mädchen da. Und der hat da irgendwie so gesagt, ja, du kannst dich doch so nicht zeigen lassen und so weiter. Und du hast doch irgendwie du hattest doch Stress mit dem einen Fotografen letzte Woche, ja, warum denn? Und dann sagt sie so, ja, weil er mich irgendwie Schlampe genannt hat. Und dann meint er so, ja, pass auf, dann meint er so, ja, aber das ist ja jetzt voll unprofessionell, da hier so nachzutreten in so einem Interview und so. Und ist mir so voll mal, also da ist eben wirklich so über den Kopf
explodiert.
Ich mir echt gedacht, ja, ernsthaft, das war so. Ernsthaft, ja.
Die hat auch erzählt, sie hatte Stress mit dem Fotografen, weil er sie Schlampe genannt hat.
Ja, genau, genau. Und das ist anscheinend, ist dieser Reporter, dieser Fotograf anscheinend tatsächlich so ein bisschen so ein Bad Boy-Dude, der halt irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Künstlerspacko halt irgendwie, der so denkt, er ist gerade Picasso so, weil er halt irgendwie einen Knopf drückt. und ist anscheinend wirklich so ein bisschen heftiger drauf und hatte auch schon öfters wegen solchen Geschichten eben irgendwie Probleme. Und sie ist dann eben auch mit ihm aneinander geraten und weil er, ja, keine Ahnung, er hat irgendwie die Tattoos gesehen und hat gemeint, sie sieht aus wie halt eine Prostituierte oder so, deshalb irgendwie, keine Ahnung. Und der Reporter, dieser Tough Dude, hat dann halt gesagt irgendwie, ja, ist das nicht unprofessionell, da so hinterherzutreten? Und da weißt du natürlich auch, also wenn du dann so jung bist und das noch nicht so reflektieren kannst und dann irgendwie so, und auch glaubst, dass das halt wirgendwie...
Dass das die Realität, also dass das so
ja, irgendwo hinführt, ist und so, dass das irgendwo hinführt, dieses Training, so. Ja, und im Endeffekt war ja dann die Geschichte von dieser Kandidatin, dass sie dann ein, zwei Folgen später auch aufgegeben hat. Also die hatte einfach keinen Bock mehr, hat gesagt, das ist nichts für sie, was ich echt korrekt finde. Hm. Ja,
aber genau. Klar, im Endeffekt ist es schon, eigentlich hat es schon fast ein bisschen Dokumentationscharakter, weil Es werden ja tatsächlich so diese Negativseiten des Model-Business werden ungewollt ja auch so ein bisschen, also ans Licht gebracht. Weil es ist, glaube ich, nicht möglich, also auch diese ganze Geschichte, da wurde ja auch schon viel drüber gesprochen, dass sie da Pizza essen sollen und so, dass dann Heidi Klum kommt mit so einer Pizza und so, das war wohl häufiger schon mal so, um so zu zeigen nach außen, ja, Models, die essen auch mal ungesund, keine Sorge, wir zwingen niemanden zum Hungern und dann kommt die Heidi mal mit der Pizza vorbei. Ja. Das ist ja eigentlich, jeder, der halbwegs intelligent ist, kann das ja durchschauen, dass das eigentlich letzten Endes ja nur eine Masche ist, um nach außen hin sich halt ein halbwegs seriöses Image zu geben. Und das offenbart ja auch schon einiges über diese Branche. Also ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Also und auch das, was du gesagt hast, wie dann so Reporter sagst, ja, das ist ja voll unprofessionell, dass du dann hinterher trittst, weil er dich Schlampe genannt hat. Das ist ja auch bezeichnend.
Ja, das ist echt der absolute Wahnsinn, die Geschichte. Aber was ich auch noch sagen wollte, eben in dieser aktuellen Staffel habe ich tatsächlich so oft so eine echte Heidi Klum durchschimmern lassen, weil die irgendwie mittlerweile auch echt einen Fick gibt, glaube ich. Mhm. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Dass die wirklich einfach so ein bisschen, zum Beispiel diese eine Kandidatin, die ganze Zeit Scheiße sagt und man sieht Heidi Klum, wie sie so ernsthaft so sagt, immer diese Ausdrücke, das muss doch wirklich nicht sein, nee. Und halt überhaupt nicht, und da ist mir aufgefallen, wenn die nicht ihre, na Mädels, also diese hohe Stimme, die ich überhaupt nicht nachmachen kann, diese, weiß ich nicht, sondern halt ganz normal irgendwie so vor sich hinspricht, dann ist die eigentlich schon ganz witzig und dann ist die auch tatsächlich so ein bisschen sympathisch und ich habe das Gefühl, dass das vermehrt jetzt mittlerweile gemacht wird als noch vor ein paar Jahren, wo ich das letzte Mal irgendwie geschaut habe. Naja, aber im Allgemeinen, es ist halt Reality-TV und ob das jetzt schlimmer oder besser ist als, weiß ich nicht, eben Promis unter Palmen oder Temptation Island,
weiß ich nicht. Naja, das weiß ich auch nicht, ob man das...
Ich weiß
aber nicht. Es ist Reality TV, das muss man sehen. Es ist ziemlich zynisch und kalt, finde ich. Und es hat aber natürlich trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert.
Ja, dann würde ich sagen.
Machen wir weiter. Ja. Ein anderes Phänomen der letzten Jahre ist das Thema Minimalismus. Da hatten wir eine Frage gekriegt. Oder beziehungsweise ich habe eine herausgesucht. Minimalismus, wie geht das am besten? Ich will mich von meinem ganzen Krempel verabschieden, aber ich krieg Schuldgefühle. Warum? Bitte schnell und bitte mich nicht nerven mit Rechtschreibfehlern. Also gemeint ist damit, dass wir ihn nicht damit nerven sollen, dass er Rechtschreibfehler hat.
Ja.
Also Minimalismus, da würde ich erstmal interessieren, wie stehst du zu dem Thema?
Ja, schön. Ist ganz schön. kann zum Beispiel in der Architektur ja ganz schön sein. Oder, weiß ich nicht, in der Kunst kann das ja auch ganz schön sein.
Aber ich glaube, es geht ja um die Form von Minimalismus, dass man tatsächlich weniger Zeug besitzt und so.
Ja, Lebenseinstellung, ja. Hm. Naja, also ich schaue so in mein Zimmer und denke mir, nee, ich finde das eigentlich, alles, was ich mir hier so gekauft habe, mag ich schon ganz gern behalten.
Okay.
Ja.
Okay, aber, spannend.
Aber ich kann mir zum Beispiel schon, also, aber das ist zum Beispiel auch das Einzige, ob ich jetzt diese Kommode brauche oder diese Kommode oder dieses Schränkchen oder mein Bett in dieser Form, ist eine andere Geschichte. Was zum Beispiel, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn ich endlich irgendwann mal umziehe, dass ich tatsächlich nur ein Bett habe, vielleicht noch einen Tisch und sonst nur quasi so Kleiderbügel und so, wo man Sachen aufhängt und sonst nix. Mhm. Und ich habe auch mal ein paar Monate einfach auf zwei Matratzen übereinander geschlafen, was auch sehr bequem war. Muss jetzt kein Bett sein. Reicht auf zwei Matratzen übereinander.
Also so, was so möbeltechnisch betrifft, bin ich tatsächlich ganz bei dir. Aber ich glaube, es ist bei mir auch Großteil Faulheit. Also einfach, ja, dass ich mir viel, ich habe lange auch so Paletten statt ein Bett gehabt. Und da lag dann das Bett drauf. Unabhängig davon, ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht können wir, es gibt ja diesen Film, es gab ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber es gab so einen Film, der hieß, glaube ich, 100 Dinge oder so. Und so eine Matthias Schweighöfer-Geschichte. Und der Plot ist ganz schnell erzählt, irgendwie zwei reiche Leute und die wollen, haben so viel Besitz und die wollen jetzt nur noch 100 Sachen besitzen. So, und jetzt habe ich mir überlegt, 100 Dinge, das ist viel zu viel. Ich habe nicht mehr 100 Dinge. Jetzt lass uns beide mal sagen, 10 Dinge oder so, oder 10 Dinge, wenn du nur 10 Dinge. Du hast eine Wohnung und 10 Dinge. Welche wären das dann? Ich weiß, was du als erstes sagen würdest. Vermute ich.
Ja.
Okay, was? Aber sag mal.
Also das ist, ich muss jetzt noch mal kurz einhaken. Reden wir von einer Wohnung oder einem Zimmer, also einem Wohnzimmer quasi, oder muss da quasi auch eine Badewanne rein unter diese 10 Dinge?
Das würde ich sagen nicht, weil ich würde sagen, alles, was fest installiert ist.
Ja, ja.
Also das, theoretisch auch schon von einem Vermieter fest installiert sein kann, das zähle ich nicht damit rein.
Okay. Und wie zählen Klamotten? Zählt das als ein Ding?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Also ich habe schon eine Theorie dazu, wie ich es angehen würde. Und zwar, ich würde sagen, was du auf jeden Fall brauchst, was man, glaube ich, jeder dir mittlerweile sagen würde, ist Laptop, Handy. Mhm. Oder Computer, Handy.
Ja.
Dann brauchst du schon mal sowas wie Bücher und so weiter, Filme, brauchst du, also Taschenlampe, was weiß ich, brauchst du alles nicht mehr. Das ist alles schon in diesen zwei elektronischen Geräten mit drin. Mhm. So, dann Espresso-Kocher oder so, also Kaffee braucht man ja. Dann habe ich mir überlegt, Schweizer Taschenmesser, weil da damit sind ja mehrere Werkzeuge drin.
Damit kann ich nicht umgehen, da schneide ich mich. Ich verzichte auf Werkzeuge, ich glaube nicht an Werkzeug.
Und dann dachte ich mir, Klamotten, weil es geht ja darum auch so ein bisschen, aber Klamotten kann man ja einfach auch ständig neu kaufen. Also wenn du sagst, ein Outfit und dann kaufst du, so schmeißt du die Klamotten einfach immer weg und dann hast du immer wieder nur. Dann zählt es als ein Gegenstand.
Okay, ja, verstehe.
Und dann brauchst du ja noch so Hygieneprodukte und so. Und da wäre ja dann vielleicht sinnvoll so ein 3-in-1-Shampoo. Habe ich mir überlegt, so, oder so, wo man
perfekt,
wo,
ja,
so mehreres in, ja, einem hat.
Ich kaufe jetzt schon nichts anderes.
Ehrlich? Aber
ich brauche auch nichts anderes. Du jetzt ja auch nicht mehr mit deiner neuen Frisur.
Ja, ich habe jetzt auch den Corona-Cut.
Ja.
Dann, was mir gerade noch so einfällt, ist, warum gibt es eigentlich diese 3-in-1-Shampoo? Warum gibt es das nicht eigentlich auch für andere, also für andere Sachen? Weil zum Beispiel, du hast ja bei Cremes, hast du ja immer Handcreme.
Ja, weil man sonst keine Kohle macht.
Und Gesichtscreme.
Ja, weil man sonst keine Kohle macht.
Ja, aber also warum bietet das dann die Shampoo-Industrie an und die Creme-Industrie nicht?
Ja, das sind ja nicht jeder Anbieter macht das ja, zum Beispiel. Und vielleicht werden andere Anbieter da einfach, vielleicht ist diese Creme-Herstellung ein bisschen zu teuer, ich weiß es nicht. Aber zum Beispiel einer der genialsten Business-Moves von Aronal und Elmex, einfach zu sagen, das eine wäre gut für den Abend und das andere wäre nur gut am Morgen.
Das stimmt.
Das ist so smart. Ja. Dann verkaufst du gleich doppelt so viel. Wie geil ist das denn? Keiner kann es nachprüfen.
Ja.
Wird nie jemand was dagegen sagen. So. Kann schon sein, dass das hilft, muss aber nicht.
Ja.
Weiß ich nicht. Wie smart ist das denn? Und so ist das, glaube ich, auch mit diesen ganzen Cremes. Keine Ahnung.
Aber offensichtlich gibt es im Marketingbereich zwei Trends. Es gibt den einen, verschiedene Produkte in ein Produkt zu packen und damit zu werben. Und den anderen Trend, verschiedene, also ein Produkt in verschiedene zu zerteilen. So zum Beispiel, ein anderes Beispiel, kennst du noch, hast du früher das im Kinderfernsehen in der Werbung gesehen, 2-in-1 Skateboard?
Nee, ich glaube nicht.
2-in-1 Skateboard, das war sowohl Roller, also so ein City-Roller, als auch ein Skateboard. Du konntest den Griff quasi so ausklappen, dann war es ein Roller.
Oh Gott.
Aber du konntest es auch zum Skateboard machen.
Nee, Gott im Himmel, nee, das kenne ich nicht mehr. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber mach nochmal den Jingle.
2 in 1 Skateboard.
Doch, das sagt mir schon ein bisschen was. Also, mach nochmal.
2 in 1 Skateboard.
Okay, nice. Gibt's das noch?
Weiß ich nicht.
Gibst du mir 20 Sekunden, dass ich mir mal google?
Schnell? Ja, ich gebe dir 20 Sekunden. Auf jeden Fall, was ich da noch sagen wollte, ist, ich habe jetzt gezählt, ne? Also Laptop, Handy, Espresso-Kocher, Schweizer Taschenmesser.
Gott, sieht scheiße aus.
Shampoo, ja, Klamotten. Gott, ja. Und da bin ich gerade erst, und dann sage ich mir auch noch Bettzeug. Da bin ich bei der 7 Sachen. Und ich glaube, mehr braucht man nicht.
Also nochmal, ganz kurz. Shampoo?
Shampoo, also das 3-in-1 Shampoo.
Mhm.
Espresso-Kocher. Ja. Laptop, Handy, Bettzeug, Schweizer Taschenmesser und warte Klamotten. Mal, ein Outfit am Tag. Und das schmeißt man einfach dann weg. Dann
bei Bettzeug ist quasi auch das Bett dabei.
Ja.
Ja. Und auch das Kissen.
Ja, das ist ein Gegenstand.
Okay, und in dem 3-in-1-Shampoo, mit dem 3-in-1-Shampoo kannst du ja auch die Zähne putzen.
Ja, das war die Frage, ob das, ja, also ich meine, man soll ja Zahnpasta ohnehin nicht runterschlucken. Ist das jetzt dann viel schlimmer, wenn man Shampoo nimmt statt Zahnpasta? Weil es hat ja beides irgendwie kann ja beides nicht giftig sein für einen.
Ja, anscheinend kann man sich jetzt auch Desinfektionsmittel spritzen. Also vielleicht kannst du auch mit Duschshampoo dir die Zähne putzen, ich weiß.
Ja, okay, gut, dann sind wir vielleicht bei 8. Dann sagen wir Zahnpasta, aber keine Zahnbürste, weil die braucht man nicht. Man kann sich auch mit den Fingern die Zähne putzen.
Das stimmt, ja. Ja, aber ich bin noch nicht so ganz mit dieser Klamottengeschichte überzeugt. Ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ist.
Ja, aber das mag ja vielleicht die Idee sein dahinter, hinter Minimalismus, dass man sagt, naja, ich will aber nicht so viel. Aber ich meine, man kann ja auch, ja, aber das ist halt die Frage, ne? Oder du kaufst halt ein Outfit und wäschst das jeden Tag.
Ja, es wird aber, ja. Sag mal doch mal 3 Outfits. Dann hast du nämlich eins, was du tragen kannst. Eins, was trocknet und eins, was gerade in der Waschmaschine ist.
Ja, aber dann hast du schon wieder mehr, definitiv mehr. Das zählt dann nicht mehr als nur 10 Dinge.
Ja, also, gut, okay, dann können wir das aber wirklich mit den Klamotten in die Tonne treten.
Okay, also die muss man dann wegschmeißen dann.
Ja, weiß ich nicht. Das funktioniert einfach nicht mit Klamotten.
Okay.
Außer du hast tatsächlich irgendwie, sagen wir mal, 5-mal die gleiche Hose, 5-mal das gleiche T-Shirt. Dann zählt es meiner Meinung nach als ein Gegenstand.
Ja, es ist schwierig, aber ich glaube, es ist schon machbar.
Ja, aber will man das?
Ich weiß nicht.
Also ich finde es gerade eigentlich ganz geil, so vielen Scheiß zu haben.
Echt? Aber ich glaube, viele sagen ja, das befreit einen ja auch dann irgendwie. So, das macht einen dann freier. So. Kannst du auch zu deinem Chef gehen und dann kannst du auch noch fragen, ich hätte gern weniger Geld. Ich bin Minimalist.
Ja, keine Ahnung. Kann man natürlich machen, ja, klar. Aber nee, ich habe jetzt echt viel gearbeitet und da will ich mir dann auch hin und wieder mal ein Fahrrad kaufen können. Weiß ich nicht. Oder?
Aber dein Fahrrad könnte ja einer dieser 10 Gegenstände sein. Ja, gut, also dann einigen wir uns darauf, agree to disagree.
Also ich finde Minimalismus ganz toll, aber es, weiß ich nicht, es kurbelt auch nicht die Wirtschaft an, das finde ich auch immer scheiße.
Ja, die gibt's ja eh bald nicht mehr.
Meinst du?
Ja.
Das ist aber jetzt ein trauriger.
Nee, Quatsch, das wird alles gut. Leute, das wird alles gut.
Ich finde, kennst du jemanden, der das macht, diese Minimalismus-Kacke?
Nee, ich sehe bloß immer wieder, das ist so. Also ich muss ehrlich sagen,
das ist doch ein
Mythos, man sieht immer
das
nur so Dokumentationen keiner. Und so. Und um ehrlich zu sein, oder liest so eine Reportage über so Leute, die dann Minimalisten sind, ich finde das immer so ein ganz eklige Unsympathen. So Leute,
ja, die eben.
Ja.
Das ist auch irgendwo arrogant so.
Es ist klar, es geht darum, den anderen zu zeigen, dass man das kann. Und ja, also es ist halt so ein bisschen.
Nee, einfach mal ein bisschen ist ein bisschen true to I'm self sein. Einfach mal auf andere auch scheißen, also was das so angeht. Also jetzt nicht so sagen, nicht offensiv, sondern einfach halt sein Ding mal machen. Man ist ja nicht mehr Teenager, wo man dann irgendwie sagt, okay, der hat jetzt irgendwie die Schuhe und das ist anscheinend der Coole in der Schule, deshalb muss ich auch so sein.
Ja.
So ist man ja nicht mehr ab 20 im besten Fall. Und schon gar nicht Ende 20. Dann muss man halt, also weiß ich nicht. Ich blende sowas mittlerweile so krass aus einfach. Es wird alles sofort, kommt es auf irgendwelche Blocklisten und sonst jeder, der bei mir schlechte Stimmung in die Timeline oder sonst irgendwie in mein Leben bringt, wird einfach ignoriert. So kommt alles weg. Also sag nichts Falsches. Sag nichts Falsches.
Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in irgendeiner Timeline von dir auftauche. Weiß ich nicht.
Nee, ja doch.
Doch, vielleicht.
Aber du postest
schon.
Ja nichts.
Ich poste echt.
Du postest wieder. Ja nichts. Das ist ja sehr entspannt. So mag ich meine Timeline am liebsten. Leer.
Das ist eine sehr einseitige Kommunikation.
Genau. Ja, cool.
Aber ja, vielleicht also, noch abschließend, Minimalismus ist ja dann schon auch irgendwie so eine Form von so Extremismus auch wieder, oder? Also es ja, ist halt immer Fall, so, wenn ja. so immer wenn Leute irgendwie sowas so komplett extrem machen, wird es auch so vielleicht so ein bisschen unsympathisch.
Ja. Ja. Definitiv. Was ist das Gegenteil von Minimalismus eigentlich? So
Turbokapitalismus vielleicht so. Also so Leute, die, keine Ahnung.
Warte
so.
Mal, da gibt's einen schöneren Begriff. Warte mal, Gegenteil.
Ach so, nee, Quatsch, ja, Messies, Hoarder. Nee, also Leute, die so, doch, natürlich, die sich so die Garage voll laden mit Müll oder so.
Nein, ich meine eigentlich so.
Oder kaufsüchtig, oh kaufsüchtig
ja. vielleicht. Oh Gott, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ist eine Hausaufgabe. Erklären wir euch nächstes Mal, was das Gegenteil von Minimalismus ist. So, nächste Frage.
Hast du eine oder soll ich?
Ja, ich habe eine. Okay. Und zwar hier folgende Frage. Nachrichten und Weltgeschehen interessieren mich einen Dreck. Ich verfolge schon lange keine Nachrichten mehr. Diese negativen Nachrichten und Gedanken sind einfach nur Gift für den Kopf. Hier eine erschossen, hier eine vergewaltigt, hier ein Zug entgleist. Und dann wird jetzt noch viele Beispiele. Oh Gott, die Frage ist wirklich wahnsinnig lang. Warum tun Menschen so, als wären Sachen wichtig, auf die man keinen Einfluss hat und auch nur Negativität? Also ich habe jetzt viel da in der Mitte weggelassen, einfach weil es sich immer um dasselbe dreht. Ich finde eigentlich, diese Nachrichten und Weltgeschehen interessieren mich einen Dreck. Diese Aussage finde ich eigentlich ganz spannend, über die man doch mal reden kann. Weil es knüpft auch so ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Alles, was eigentlich negativ, also was quasi schlechte Stimmung in meine Timeline spielt, versuche ich irgendwie rauszubringen. Mhm. Da sind aber Nachrichten gar nicht so krass drin. Also Nachrichten gebe ich mir eigentlich erstmal alles. Was man so wissen kann. Aber dann wird schon relativ schnell so rausgefiltert, was macht mir jetzt aktuell schlechte Stimmung und was nicht. Und dann informiere ich mich darüber mehr oder weniger. Wenn ich da neutral bin, dann informiere ich mich, glaube ich, mehr, als wenn ich dem negativ gegenüberstehe. Außer es ist so negativ, dass es mich schon wieder aufregt, wie zum Beispiel bei Roland Tichy, Grüße. das gebe ich mir dann einfach nur, weil man den Feind ja kennen muss.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Also es ist immer natürlich so ein Abwägen, ja. Also auf der einen Seite ist natürlich, will man ja auch immer up to date sein mit allem und es ist ja auch, natürlich braucht man dafür auch ein gewisses Grundinteresse. Es ist ja auch so, dass gerade sowas wie Politik oder hat ja auch immer schon dramatisch angelegt. Also es ist schon wie so eine Geschichte oft, weil es gibt ja immer einen Interessenskonflikt. Es gibt ja, in der Politik gibt es ja immer eine Seite, die will das und eine andere Seite, die will das. Und da gibt es einen Konflikt. Und da, wo ein Konflikt entsteht, wird es spannend. Das ist ja so das Grundding vom Storytelling auch so. Mhm. Oder vom dramatischen Storytelling. Und das ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, als Beispiel jetzt, ja, diese Situation Anfang des Jahres, als beinahe es zum Krieg zwischen Iran und den USA gekommen wäre. Also so verstärkt. Und so diese ersten Meldungen, dass da jetzt wirklich vielleicht so, dass jetzt fast der dritte Weltkrieg bevorsteht, das hat irgendwie sowas in mir ausgelöst, dass ich angefangen habe, alles dazu zu lesen, was es gibt. Also ich habe quasi über Google News, habe ich alles dazu gesucht, was man irgendwie finden kann, bis zu einem Punkt, wo ich dachte, so, okay, ich muss jetzt damit aufhören, weil in meinem Kopf hat halt irgendwie quasi, war quasi schon, der, wurden gerade schon die Bomben, Atombomben irgendwie Europa abgeworfen. Und ja, ich weiß nicht, das kann ich dann schon verstehen. Ich glaube, man muss sich das schon geben und dann aber vielleicht auch irgendwie so eine persönliche Distanz dazu aufbauen, vielleicht wieder so.
Ja, klar, das muss gegeben sein, weil sonst, finde ich, hat man halt so sonst kommt man auch, wenn man das zu nah an sich ranlässt, und das machen halt viele aktuell einfach, Leute lassen viele Sachen einfach zu nah an sich ran und fühlen sich von manchen Sachen persönlich beleidigt, persönlich betroffen auch irgendwie, aber als halt wirklich so als Geschädigte. Also jetzt ganz aktuell ist ja diese ganzen, sind ja ganzen diese Corona-Gegner, Masken-Gegner-Dudes und Dudinas quasi, die jetzt gegen eine Maskenpflicht demonstrieren und gegen Grundrechte, für Grundrechte und dass irgendwie da irgendwas kaputt gemacht wird, was weiß ich. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte, damit habe ich mich noch nicht so sehr befasst. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass da eine Diskussion im Raum steht und die finde ich auch wichtig irgendwo. Aber dass ich die so wichtig fände und mich da so von betroffen, ich glaube, es gab ein wenig, von was ich mich so betroffen gefühlt habe, dass ich wirklich auf die Straße gegangen bin und irgendwie, weiß ich nicht, für irgendwas.
Demonstrieren finde ich aber auch so ein, ganz kurz, finde ich auch so ein aktuell total witziges Ding. In dem Zusammenhang, dass ein Freund von mir ist nach Hamburg gezogen und seitdem er da wohnt, habe ich das Gefühl, dass du auch so mit deinen Studienkollegen, dass das wie so ein Hobby ist. Das ist eigentlich schon so egal, zu welcher Demo man geht. Man verabredet sich ständig irgendwie dazu, auf irgendeine Demo ist am Abend immer so. Und das ist natürlich was, das kennt man jetzt vielleicht aus Bayern gar nicht so extrem.
Ja, das wird einfach alles sofort unterbunden und schon, da kommt der Verfassungsschutz schon, wenn die erste WhatsApp-Nachricht geschrieben wird. Und dann wird das schon unterbunden.
Aber das finde ich auch so spannend, dass so zum Hobby, also wenn dann auch schon so der politische Inhalt so zweitrangig wird und eigentlich das Coole ist, dann so sich auch so mit Freunden zu treffen und so ein Bier zu trinken und so ein bisschen draußen rumzulaufen.
Ja. Ja, genau. Und da gibt's ja auch dann immer verschiedene Formen von Protest. Was ich dann auch irgendwie, ich war mal auf so einer 1. Mai-Demo, einfach nur, weil ich es mir mal anschauen wollte. Und da hieß es dann alles für alle und zwar umsonst. Ja, wär schön. Aber ich finde eigentlich viel mächtiger, finde ich tatsächlich stillen Protest. Ich glaube, das ist die einzige unpeinliche Form von Demonstration. Still. Einfach Fresse halten und durch Straßen laufen. Als eine riesige Masse.
Aber schon laut, also schon draußen, aber.
Schon draußen. Und es können auch Zehntausende von Leuten sein, aber haltet euer Maul. Das hat einen wesentlich, bei mir löst es viel mehr aus, als wenn irgendwelche Leute irgendeinen Bullshit quasi von sich skandieren.
Aber ich finde das doch super, gerade diese Reime. Da kannst du auch alles machen. Das ist, wir sind sauer, wir sind wütend, wir wollen keine Plastiktüten. So, das sind doch solche Reime. Das finde ich super.
Ja, weiß ich nicht, aber ich finde es trotzdem irgendwie.
Und ich finde, es gibt schon auch extrem viele lustige Demonstrationsschilder. Also das würde ich auch nicht missen wollen.
Oh ja, Gott, das ist ja aber auch wirklich so ein, oh, das finde ich so ausgelutscht, dieses Thema. Von irgendwelchen Jugendmagazinen von jetzt.de oder von Z oder von Wise, die dann irgendwie auf Facebook irgendwie die lustigsten Plakate posten. Das ist auch so ein weiß ich nicht, so ein Show-off geworden, irgendwie lustige Protestplakate zu machen. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden und weiß ich nicht, könnt ihr alle mal ein bisschen leiser sein, solche, weiß ich nicht, boah Gott, nee, komm, dann lass doch sein. Aber wir sind echt abgekommen von dem eigentlichen Thema. Es gibt ja Leute, die interessieren sich nicht für Weltgeschehen und Nachrichten und das ist ja eigentlich super entspannt auch irgendwo, oder?
Naja, das Ding ist, also gerade. Also ich verstehe es zum gewissen Teil, weil vieles natürlich von dem, was passiert, kannst du nicht beeinflussen.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es auch wieder viel, das du beeinflussen kannst. Also gerade in, also alles, was, sage ich mal, das Problem ist halt, dass die Leute denken, okay, ich kann in meiner Situation gerade nichts verändern, deswegen interessiere ich mich nicht mehr dafür. Aber das ist der falsche Schluss, sondern der Schluss müsste eigentlich sein, okay, wie kann ich meine eigene Situation verändern, sodass ich was an den bestehenden Umständen verändern könnte. Also wie könnte ich zum Beispiel, also ich müsste natürlich anfangen, zum Beispiel mich erstmal vielleicht auch politisch oder parteipolitisch zu engagieren, um irgendeiner Form was ändern zu können. Oder ich müsste vielleicht müsste ich halt irgendeine Protestbewegung mich anschließen und auf der Straße zu demonstrieren. Und ich glaube schon, dass man was verändern kann. Aber klar, also das erste Mal ist natürlich das Gefühl in vielen Sachen, oder zum Beispiel jetzt eine Sache, ja, Krieg zwischen USA und Iran, ist natürlich das ist eine Sache, die liegt in den Händen ganz, ganz weniger Leute im Endeffekt. Aber das soll ich sagen. Also ich kann es verstehen, wenn man keinen Bock hat. Und ich glaube dann in dem Fall, wenn man sich sowieso ohnmächtig fühlt und denkt so, oh, das ist alles so viel, dann verstehe ich auch, dann glaube ich, ist das Leben schon entspannteres, wenn man sich überhaupt gar keine Nachrichten reinzieht. Nur. Ich denke mir immer so, uns geht's ja auch so gut irgendwo. Und ich finde, also so sich viel mit Nachrichten zu beschäftigen, ist so ein bisschen wie so beten. Also wie so, das ist wie Wie so wenn früher die Mönche, die sich so selbst gegeißelt haben.
Ja, ich also du meinst, dass es irgendwo auch Pflicht ist oder die Bürde, genau. Die Bürde ja, eine, in so einer in so einem ja glücklichen Umfeld quasi aufzuwachsen und so weiter und zu leben, dann hat man auch ein bisschen die Pflicht quasi auch zu verstehen, warum das so ist, sich ein bisschen zu informieren, dass es eben nicht überall so ist und so weiter. Das ja,
okay, exakt.
Finde ich eigentlich ist ein sehr sehr schöner Ansatz, sehr schöner Ansatz. Findest du es nicht auch spannend? Ich weiß nicht, hast du die Bilder gesehen von diesen Demos, wo Leute gegen diese Maskenpflicht demonstrieren und so?
Nee.
Das aber wegen der Maskenpflicht. Das ist diese beschissene Ü50-Generation. Da ja. ist niemand anderes stört sich daran. Alle wissen, okay, wir müssen jetzt gerade aktuell mal uns mal ein bisschen zusammenreißen und irgendwie zusammenhalten auch. Aber so ein paar Vollidioten, Ü50, die jetzt irgendwie denken, dass sie permanent verarscht wurden, weil sie sowieso, es war noch nie anders. Es war noch nie anders. Politik war schon immer verlogen und so weiter. Das wird immer so bleiben und das ist auch irgendwo Politik, meinetwegen. Aber es kommt mir so vor, als ob diese Ü50-Generation erst jetzt auf diesen Trichter gekommen ist, nachdem sie sich nur gut gehen hat lassen. Jetzt kommen sie auf einmal darauf, oh, da wird ja über unsere Köpfe hinweg entschieden und irgendwie stehen manche überhaupt nicht für das ein, was sie auf die Plakate draufschreiben, so. Und das regt jetzt viele Leute auf und das geht mir noch mehr auf den Sack als alles andere. Das finde ich so ja, finde ich einfach nicht geil.
Okay.
Wie es ist.
Also, ich weiß nicht, ob das so ist, ob ich dir zustimmen würde, dass Politik grundsätzlich verlogen ist. Unabhängig davon, glaube ich, aber das ist schon, du hast recht, also es ist gerade diese Ü50, vielleicht sogar Ü60-Generation die tatsächlich sehr häufig auffällig wird in den letzten Jahren. Ich sag's mal so. Die den Klimawandel leugnet, die keine Flüchtlinge möchte, die eigentlich überhaupt nichts möchte, sondern die einfach nur irgendwie bei sich zu Hause
die auch sagen, ihnen geht's schlecht.
Ja.
Wo denn? Ja. Also, ich keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen verkürzt. Natürlich geht's da manchen schlechter und manchen besser und so weiter. Und ich würde auch sagen, nicht alles ist verlogen. Aber dass in Politik auch immer so Opportunität und sowas mitspielt, ist halt einfach so. Wenn irgendwie nach Fukushima quasi in Deutschland gesagt wird, okay, wir steigen aus der Atomenergie aus, das ist Politik. Weil da sich gerade weil die Stimmung in der Bevölkerung gerade darauf aus ist, oh, das ist aber gefährlich, sollten wir da nicht auch was machen? Und dann sieht die Politik diese Bewegung in der Bevölkerung und reagiert entsprechend darauf, weil sie sich ja beliebt machen will. Das ist irgendwo Politik und das ist, dass das eventuell gegen das spricht, für was man sich ursprünglich mal ausgesprochen hat, das kommt halt vor. Keine Ahnung. Das ist irgendwie, sorry für den Downer, das muss jetzt mal raus. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit irgendwie da so ein Interesse für entwickelt habe.
Das finde ich ja echt, du hast dich echt gemacht. Also als wir mit dem Projekt angefangen haben, da wusstest du nicht, wer Christian Lindner ist. Mittlerweile bist du echt ein richtiger Deep Dive, ja, ins Politische.
Oh, ich habe, ist Christian Lindner Knossi? Frage an die Community. Wenn sie Knossi kennt, dann googelt den mal. Schaut euch mal Bilder von dem im Anzug an. Sieht für mich aus wie Christian Lindner. Christian Lindner und Knossi, ein und dieselbe Person. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Dann schau das mal nach. Ich schau das auch mal nach. Ich habe auch keine Ahnung, wer Knossi ist. Aber gerne. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Rubrik.
Rubrik.
So, jetzt müsste unser neues Intro gerade gelaufen sein.
So, und wir haben wahnsinnig krasses Feedback bekommen, meiner Meinung nach.
Okay, soll ich die Frage nochmal vorlesen?
Ja, ich bitte darum.
Okay. Shit, ich bin ein schlechter Mitbewohner. Was tun? Hey Leute, in Wohngemeinschaften gibt es in der Regel mindestens einen unordentlichen Mitbewohner, der sich nicht in den Putzplan hält und zu laut Musik hört. Was, wenn man feststellt, dass man selbst der schlechte Mitbewohner ist? Man will ja nicht, dass die Menschen, die mit einem zusammenwohnen, überall herum erzählen, dass man ein schrecklicher Typ ist. Sein Verhalten zu ändern bringt aber auch nichts, weil sich so ein Image ja schnell bei den Mitbewohnern manifestiert. Sollte man also zum Beispiel Gerüchte über seinen Mitbewohner in die Welt setzen, um ihren Ruf zu schaden und von sich selbst abzulenken, oder lieber nicht? Ich habe eine Vermutung, würde mich aber interessieren, was ihr meint. Mit freundlichen Grüßen, der 1000-Fragen-Podcast. So, und jetzt sagtest du, wir haben einige Antworten gekriegt.
Ja, schon, und zwar echt gute.
Okay, dann schieß doch mal los. Was haben denn die Leute hier geschrieben? Wollen wir von unten anfangen?
So, ja, okay. Okay. Von unten. Nein, was willst du von deinen Fehlern ablenken? Du siehst sie doch selber, dann versuch lieber daran zu arbeiten, es besser zu machen, anstatt deine Mitbewohner schlecht zu machen. Eigentlich tust du dir nur einen Gefallen und vor allem, du weißt, was du ändern solltest. Dann mach doch einfach. Sie durch den Dreck ziehen ist richtig mies. Sorry, schönen Tag noch.
Ja, das habe ich schon vermutet, dass ja. Es so geantwortet wird, ja.
Danke, dass ich eine 50 Quadratmeter Wohnung für mich habe. Wie ich damit umgehen würde, ich persönlich wäre gewaltbereit. Und dann würde ich derjenigen, den es betrifft, sich ändern. Okay. Okay, also das ist halt hohe Emotionen geschlagen. Oh, ich sehe gerade, ein paar Rentner sind auch schon mit Schildern bei mir auf der Straße. Ich glaube, die haben deine Frage gelesen.
Stimmt, einer. Nein, beides Quatsch. Stifte aha. Die anderen doch auch an, nicht mehr zu putzen. Sauber machen ist überbewertet. Du musst nur selbst dran glauben und genaues Verkaufen. Scheiß auf Hygiene. Ja, sorry, aber wer aussagt, sein Verhalten zu ändern, bringt aber auch nichts. Der möchte auch keine andere Antwort. Du kennst nicht mal wirklich an, dass du keinen Bock hast und dich nicht ändern will. Doch, das erkenne ich schon an. Dann such dir eben eine WG, die Putzen auch nicht durch dich findet.
Also das finde ich eigentlich ganz witzig. Du musst nur selbst dran glauben und das so verkaufen, scheiß auf Hygiene. Also die anderen dazu anstiften, auch nicht mehr zu putzen. Ich hatte mal einen Kollegen, also, beziehungsweise ein Freund in der Schule, der hatte eine Freundin und er hat geraucht und sie nicht. Und normalerweise ist das dann ja so, dass der Partner seiner Partnerin oder dem Partner eben zuliebe aufhört. Aber die Partnerin hat zuliebe ihm angefangen zu rauchen, finde ich. Also so ungefähr, das erinnert mich irgendwie daran.
Ja, das ist so dieselbe Logik, die dahinter steckt, ja. Wobei er das also, ja dann sagt, dass das wohl, und das war ja wohl nur sarkastisch.
Ja, gemacht. Das war, ja, natürlich, ja, das war auch, so, Blödsinn. Natürlich kannst du dein Verhalten ändern und deinen Ruf so wiederherstellen.
Das
so.
Finde ich eine optimistische Antwort.
Ja, das ist eine sehr optimistische, aber jetzt kommt die beste meiner Meinung nach. Eine bessere als deine, weiterhin eine faule Socke zu sein, habe ich echt noch nie gehört, eine bessere Ausrede. Und dann noch den Mitbewohner in schlechtes Licht zu rücken, ist so erstaunlich intrigant, dass man fast davon ausgehen kann, du bist ein Troll. Das ist so erstaunlich intrigant. Das finde ich eine wunderschöne Formulierung. Das ist der Wahnsinn. Danke. Dann kommt einfach ein Nein. Das weiß ich nicht. Und ein Community-Experte hat sich auch dazu geäußert.
Willst okay.
du das nochmal
ja, wenn man merkt, oh, ich habe den Fehler X gemacht. Geschirr in der Küche stehen lassen, Wohnzimmer unordentlich hinterlassen, das Essen eines Mitbewohners ohne zu fragen aus dem Kühlschrank genommen, das habe ich noch nie gemacht. Nicht für neue Klopapierrollen im Badezimmer gezogen etc., dann ist das gut, wenn man diesen Fehler künftig vermeidet. Wenn die Mitbewohner eine Verhaltensänderung bemerken, werden sie dies positiv bewerten.
Ach, das ist das wie hier überall gesprochen wird, das finde ich fast so wie in diesen geilen Naturdokus, die ich in letzter Zeit sehe. Wenn irgendwelche Affenarten da thematisiert werden, dann wird auch so gesprochen. Der junge Bulle wird den Älteren, das Alphatier, den Ruf mies machen und jetzt bläst zur Attacke, damit die anderen Rudelmitglieder das positiv bewerten und somit ihn bald als Alphatier der Gruppe anerkennen. So ein bisschen.
Der Silberrücken zieht sich zurück, um seine letzten Tage in Einsamkeit zu verbringen.
Der alte, ich finde auch immer der alte Bulle.
Ja.
Der alte Bulle und sein Revier.
Der junge Jaguar nähert sich den Weibchen.
Boah, ich hab in so einer Doku jetzt einen Kampf zwischen einer jungen Giraffe und einer alten Giraffe, wo es halt auch um so Revier ging. Weißt du, wie Giraffen kämpfen?
Nee.
Ey, die stehen seitlich gegenüber
sie und hauen sich.
Mit ihrem Kopf. Nein, ist auch nicht schlecht, könnte man auch meinen. Und nee, die nehmen ihren Kopf quasi so als Morgenstern und hauen mit ihrem Hals einfach volle Kanne gegen den Körper des Gegners oder auf die Beine und versuchen den so dann zu Fall zu bringen. Das ist so der Wahnsinn, wie Giraffen kämpfen. Solltet ihr euch unbedingt mal auf YouTube anschauen. Hier haben wir noch eine Antwort, die doch ganz witzig ist. Ja, ich denke, das wäre ein guter Schritt in Richtung Sieg. Schließlich geht es um den Ruf, aber auch um die Bewahrung eines gewissen Faulheitsniveaus. Dem kann man nur begegnen, indem man andere schlecht macht, damit sich der Pöbel auf sie stürzt, wie Eintagsfliegen auf Kackhaufen.
Ja.
Schön, schön. Also, das finde ich echt der Wahnsinn. Bei 8 Antworten wurde einmal tatsächlich gesagt, dass du deine miese Tour quasi durchziehen sollst. Finde ich cool.
Ja, cool. Ja, ich bin auch ein bisschen davon wieder abgewichen. Also ich habe das nicht wirklich, falls mein Mitbewohner übrigens auch zuhört, also ich habe nicht wirklich über dich miese Sachen über dich herum erzählt. Also
noch nicht.
Noch nicht. Noch nicht. Ja. Aber ich dachte auch noch so, was macht noch jemand so besonders unsympathisch? Was kann man noch über. Ich dachte so, dass er vielleicht so irgendwie so Kinder vom Klettergerüst wirft oder so.
Ja, alles mit Kindern ist immer so ein bisschen schwierig. Oder, ey, du sagst einfach, der ist in der Telegram-Gruppe von Xavier Naidoo. Das macht auch wahnsinnig unsympathisch.
Ja.
Ich hätte eine Frage für unsere Rubrik, die wir stellen können.
Oh, cool.
Ich habe 2 Fragen sogar und du darfst auswählen. Ich finde beide sehr interessant. Und zwar lautet die eine, weil ich habe, hast du es neulich mitbekommen, wie Culture Candela sich zum Affen gemacht hat auf Twitter?
Nee, erzähl mal.
Das war wirklich sehr lustig. Also es ging auch um Corona und bla bla bla. Und im Endeffekt haben die jedem Menschen, der quasi gesagt hat, hey, aber Culture Candela kommt mal runter, kommt einfach mal runter, hat im Endeffekt einer aus der Band geantwortet auf Twitter. O-Ton tatsächlich war so, ja, das hat deine Mutter gestern Abend auch gesagt. Das finde ich schon arschwitzig. Und auf jeden Fall habe ich mir da gedacht, was ist eigentlich ein guter Konter auf einen Deine-Mutter-Spruch? Es gibt keinen, meiner Meinung nach. Oder?
Ich überlege bloß, ja.
Also zum Beispiel,
ja, was doch, man kann natürlich irgendwie sowas sagen, so wie so, ja, meine Mutter ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war oder so, aber das wäre dann auch erstmal nur so eine Behauptung. So.
Ja, und theoretisch kann der andere dann noch lauter lachen.
Ja, aber wer macht das? Irgendwie ist niemand macht, also niemand würde auf so, der würde
ja, du würdest immer auch nicht,
zurückrudern,
du würdest auch
jeder, der würde da zurückrudern.
Ja, du würdest, na, weiß ich nicht. Also man würde auch nicht erwarten, dass eben irgendwie die Culture Candela-Mitglied mit irgendwie 40 Jahren irgendwie im Internet deine Muttersprüche quasi sagt. Das würdest du jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber zum Beispiel gibt's ja zum Beispiel bei so blöden That's what she said Jokes eigentlich eine ganz lustige Antwort, und zwar That's why he's sad. Finde ich eigentlich immer ganz witzig.
Mhm.
Aber eben bei deinen Muttersprüchen gibt es meiner Meinung nach leider keinen guten Konter auf deine Muttersprüche. Also so ein Ding, was so allgemeingültig ist. Und das würde ich gerne herausfinden, wenn du damit einverstanden wärst.
Okay.
Die andere Frage wäre, warum haben so viele Leute Kleenex im Auto? Und zwar oben auf dem Armaturenbrett. In wahnsinnig vielen Autos ist da ein Kleenex-Ding und ich frage mich, warum.
Ey, das ist erstens mal ein Phänomen, das ich noch nicht beobachtet habe. Und zweitens eins, worauf ich vielleicht nicht die Antwort wissen will. aber
okay, also
lass uns mal die Culture Candela-Frage. Ich finde, was ist eine gute Reaktion auf deinen Mutterspruch?
Ja, okay.
Finde ich gar nicht so schlecht.
Vielleicht können wir die Kleenex-Frage nächste Woche beantworten.
Schauen wir mal. Ja.
Das war's. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.